haben jahrzehntelang in der Welt ohne Gott gelebt und haben da bestimmte Dinge gelernt, bestimmte Werte übernommen. Und vieles von dem ist immer noch in uns, nachdem wir bekehrt sind. Und jetzt kommt der Prozess, dass das, was da in uns ist, was er bei uns nicht mehr bestimmen soll, raus muss. Das ist wie damals, sie kamen aus Ägypten raus und dann hieß es, als sie an dem Berg waren, wo sie Gott begegnet sind, wascht eure Kleider, weil der ganze Gestank und der Dreck von Ägypten war noch in den Kleidern. So, es ist eine Sache, die Leute aus Ägypten zu holen und es ist eine andere Sache, Ägypten aus den Leuten zu holen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Erst müssen wir raus aus Ägypten, aber dann muss Ägypten aus uns heraus. Und das ist der schwierige Rat. Die mussten nämlich selber ihre Kleider waschen. Und da sind so viele menschliche Ideen über Christsein, über Gemeinde, über den Dienst, über Gott, über seinen Plan mit uns. Und jetzt sollen wir unser Denken erneuern, weil wir nur so verwandelt werden. Also wir werden verwandelt, wenn wir unser Denken erneuern. Wir sollen unser Denken erneuern. Das bedeutet, wir forschen und studieren die Gedanken Gottes. Und jedes Mal, wenn wir Gedanken Gottes finden, die anders sind, im Widerspruch sind zu unseren Gedanken, legen wir unsere Gedanken ab und sagen, ich wähle Gottes Gedanken. Ich wähle die Wahrheit. Ich wähle seinen Plan. Und viele Male macht das keinen Sinn. Aber Gott hat nicht gesagt, oder Jesus sagt nicht, folge mir nach und du wirst alles verstehen. Er sagt, folge mir nach. Und er hat versprochen, viele Male wird es schmerzvoll sein. Das hat er gemeint mit dem Kreuz. Wenn wir unserer Weisheit folgen, werden wir immer nette, gute Erklärungen haben, warum in unserem Falle dieser kleine Gehorsamschritt nicht notwendig ist, sogar schädlich ist, sogar Probleme bringt, die Gott ja gar nicht will. Die Christenheit ist voll von solcher Weisheit. Und du sagst, ja, was meinst du? Lass mich nur ein Beispiel geben. Wir könnten dann fortfahren und noch und viele, viele andere Beispiele geben. Was ist das Erste, was Jesus gesagt hat? Was ein Mensch, nachdem er sich Gott hingegeben hat und von Neuem geboren wurde, das Allererste, was danach passieren soll, nach der Lehre der Apostel. Kann jemand einen Vorschlag machen? Lass dich taufen. Absolut. Das ist das Allererste. Und doch finden wir in unserem Land, wo es Bibeln gibt, wo man mit 6 Jahren lesen lernt, Millionen von Christen, die sagen, das kann man heute nicht so sehen. Das passt nicht. Das behindert irgendwie mein Wohlbefinden. Könnte den Erbonkel auf mich aufmerksam machen. Oder meinen kirchlichen Arbeitgeber. Oder. Sofort setzt die Maschinerie der menschlichen Logik ein. Und wir ermaßen uns an zu sagen, ja, das steht da zwar, aber ich bin ja schon als Kind getauft. Da ist doch schon alles in Ordnung. Hallo. Taufe ist der erste Schritt nach der Bekehrung. Bist du bekehrt geboren? Hast du dich in den ersten 8 Tagen deines Lebens bekehrt? Wenn du nicht auf biblische Art mit Untertauchen hinein in das Begräbnis, in den Tod, in das Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi getauft worden bist, dann wage doch bitte nicht, dich aufzuplustern vor Gott und zu sagen, Gott, weißt du, das muss ich dir mal erklären, das ist heute alles ganz anders. Das religiöse Fleisch ist so ekelhaft anmaßend. Es stellt sich über Gott und gibt ihm Erklärungen, warum es doch viel besser wäre und viel mehr Frieden erhalten würde, wenn wir das nach unseren Methoden machen würden. Hallo. Wenn du nicht begriffen hast, dass Nachfolge dich sofort in einen Konflikt mit dem religiösen Geist hineinschmeißt und Gott das gar nicht dir abnimmt, sondern sagt, in dem Konflikt wirst du stark werden. Du wirst lernen. Du wirst stark werden im Kampf. Oh, das könnten wir doch nicht irgendwie dem Neubekehrten zumuten. Und das versteht er nicht. Und das verstehen die Eltern nicht. Und die liebe Verwandtschaft. Und dann haben wir noch ein paar Pfarrer in der Familie. Das gibt doch nur Krieg. Und wir sind hier auf dem Dorf. Es gibt kein Argument gegen Gottes Herrschaft. Entweder Gott ist Gott oder lass es doch sein. Aber dieses Rumgeeiere, ich werde ihn schon überzeugen. Und außerdem, ich habe Frieden darüber, dass meine Babybesprenkelung, dass sie von Gott anerkannt ist. Wenn du über deine Babybesprenkelung Frieden hast, dann sage ich dir eins, dieser Friede kommt aus dem religiösen Geist. Denn der Heilige Geist hat dieses Buch inspiriert. Und er wird niemals eine Bestätigung zu etwas geben, was diesem Buch widerspricht. Weil er nicht schizophren ist. Das wäre der Irre. Er schreibt ein Buch, man tut das Gegenteil von dem, was das Buch sagt, und dann sagt er, prima, hier ist die Belohnung. Hast du gut gemacht. Und ich habe herausgefunden, wir machen es so kompliziert. Oh, es sind vielleicht die Freimaurer, vielleicht sogar die Germanen, noch weiter zurück. Und wer weiß, was wir alles für Gründe hier haben. Ich sage dir, hören wir erstmal auf mit menschengemachten Christsein. Kommen wir erstmal zur Wahrheit, kommen wir erstmal zum Wort. Und ich weiß, dass bestimmt der ein oder andere hier sitzt und die Sitzfläche wird jetzt ganz warm. Und du sagst, können wir nicht zum nächsten Punkt übergehen? Ja? Okay, können wir. Okay, wenn wir das schaffen morgen, weiß nicht, wie das Programm ist, dann nach einigen anderen Statements, die ich morgen machen werde, können wir vielleicht gucken, ob wir irgendwo eine Fragestunde einbauen. Ja? Aber grundsätzlich, lass uns jetzt nicht ins Diskutieren kommen. Ich will kurz auf diese Frage eingehen und dann gehen wir weiter. Wir tun einfach, was Jesus sagt. Ganz einfach, wir tun einfach, was Jesus sagt. Vor ein paar Jahren war die Mode, alle liefen rum mit dem Bändchen, what would Jesus do? Ja, what would he do? Er sagt, hey, tu, was ich dir gesagt habe. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Und dann kommen wir daher, ja, kann ich nicht auch mit nur Glauben ohne Taufe gerettet werden? Ich will nicht rausfinden, wie viel von Gehorsam ich abschneiden kann und trotzdem noch den Segen bekommen kann. Ich will herausfinden, gibt es noch irgendetwas, was der Herr von mir will, was ich tun soll? Das ist mein Problem. Mein Problem ist nicht herauszufinden, kann ich eine Light-Version mir ausdenken, mit der ich noch gerade irgendwie so husch in den Himmel hineinkomme. Ich will keine Light-Version für den Himmel. Ich will hier was sehen. Ich will ein Leben führen, das sich lohnt. Ich will ein Leben führen, das Gott Ehre macht. Das ist, was ich möchte. Und nicht so billig wie möglich mich davonschleichen. So, wenn Jesus sagt, wir sollen uns taufen lassen, dann lassen wir uns taufen. Das ist doch vollkommen einfach. Es kostet etwas, das ist der Punkt. Ja, und es darf auch etwas kosten. Es ist die wichtigste und kostbarste Sache, die ein Mensch auf Erden erleben kann. Ein Leben zur Herrlichkeit Gottes, zur Ehre Gottes zu führen. Das ist das Allerwichtigste. Und alle anderen Dinge, die wichtig sind, kosten einen Haufen. Und dies kostet uns alles, weil es das Wichtigste ist. Es kostet uns unseren guten Namen, unseren guten Ruf, unsere Bequemlichkeit. Es kostet uns vieles. Und Jesus hat gesagt, wer nicht allem entsagt, Lukas 14, 33, nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. So beginnt die Nachfolge. Das ist die Einladung zur Nachfolge. Nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Was bedeutet das? Du, wenn du vor 2000 Jahren durch Rom oder irgendeine andere römisch besetzte Stadt gegangen wärst und du siehst jemanden mit seinem Kreuz, jeder hat gewusst, was mit dem los ist. Jeder hat gewusst, da läuft einer, der ist so gut wie tot. Der hat noch ein paar Stunden und das ist es. Da ist ein Mann ohne Zukunft. Du gehst nicht hin, während er sein Kreuz trägt. Ich hätte doch so gerne gewusst, wo verbringen Sie den nächsten Urlaub? Der hat keinen Urlaub mehr. Der hat auch keine Beförderungsziele mehr. Der hat keine Heiratsziele mehr. Der hat überhaupt nichts mehr. sondern der ist jetzt auf dem Weg zur Hinrichtung und der wird sterben und das war's. Das hat jeder verstanden. Da geht einer, der nimmt sein Kreuz. Fertig. Aber wir machen das niedlich. Wir machen das harmlos. Wir machen das nur bildlich. Weißt du, das ist nur so Bildsprache. Wer erlaubt uns das? Wer erlaubt uns das? All die Apostel sprechen von dem Preis, den wir zu zahlen haben. Sprechen vom Feuer der Verfolgung. Und wir benutzen unsere Menschenweisheit, um all dem zu entgehen. Und dann wundern wir uns, warum der Himmel über uns verschlossen bleibt. Da brauchen wir uns nicht zu wundern. Da brauchen wir uns gar nicht zu wundern. Ob landeskirchlich, katholisch, evangelisch, baptistisch, pfingstlich, charismatisch geboren, spielt alles keine Rolle. Wer Kind Gottes geworden ist, lässt sich nach diesem Buch taufen. Fertig aus. Ganz einfach. Und wenn er enterbt wird, dann wird er enterbt. Und wenn er einen Job verliert, dann verliert er einen Job. Und andere Leute verlieren gleich den Kopf. Und wir haben Befürchtung, dann werde ich geächtet im Dorf. Dann kommt einer mit dem Schraubenzieher und macht einen langen Strich über meinen Autolack. Der Herr möge das bewahren. Ihr Lieben, wir müssen umdenken. Wir brauchen eine Vision, was neutestamentliches Christsein ist. Keine Erweckungsbewegung, die etwas bewirkt hat, war ohne Widerspruch und ohne Hass. Keine. Und wir möchten eine softe Erweckung, die nett ist, die akzeptabel ist, wo sogar der Bürgermeister zustimmt. Wo sogar die Pfarrer uns noch gratulieren. Ihr Lieben, wer so denkt, kennt weder die Bibel noch die Kirchengeschichte. Zeige mir eine Erweckung. Ich habe viele, viele Bücher gelesen über Erweckung aus verschiedensten Jahrhunderten, von verschiedenen Erdteilen. Zeige mir eine Erweckung, die die religiöse, fromme Welt willkommen geheißen hat. Zeig mir eine. Erweckung ist doch immer, so sagt es Finney, die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam Gott gegenüber. Das heißt, sie findet statt in einer Umgebung, wo Leute schon abgefallen sind. Und das Schlimmste, was man abgefallen antun kann, ihnen zeigen, wie brandheißes neutestamentliches Christsein aussieht. Während sie doch beanspruchen, Christen zu sein. Das ist das Schlimmste für sie. Weil es wie ein Spiegel ist. Es zeigt ihnen, ihr tut nicht, was das Wort sagt. Und das baut sie nicht auf. Das ist die Realität. So Menschenweisheit ist unser ärgster Feind. Wir finden es geschrieben. Und dann geht die Computer los und sagt, aber das würde das und das bedeuten. Und das darf auf keinen Fall passieren. Und das könnte das bedeuten. Und das könnte das bedeuten. Hören wir doch mal auf, da oben zu mögliche Folgen zu kalkulieren. Und fangen wir an, die wirklichen Folgen zu kalkulieren. Wenn ich tue, was dieses Buch sagt, da ist ein Gott im Himmel. Und er sagt, recht so, mein Sohn. Ich befördere dich, ich bin mit dir, ich bring dich durch. Und wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ersäufen. Ich bin mit dir, ich bring dich durch. Lass sie toben, lass sie machen, was sie wollen, ich bring dich da durch. Und wenn du das in deinem Herzen von deinem starken Papa im Himmel gehört hast, dann wirst du mutig. Und dann sagst du, lass sie reden, der Herr segne sie. Aber ich will ihn erfreuen. Und solange er lächelt, gehe ich weiter. Egal wie grimmig andere dreinschauen, das ist nicht mein Maßstab. Nach diesem kleinen Exkurs wenden wir uns unserem Punkt wieder zu. Das Wort und der Geist, wo das Wort geehrt wird. Und ihr habt schon gesehen, ja, ich nehme nur das allererste. Und wir könnten das zweite nehmen und der Protest unter uns würde noch mehr anschwellen. Und das dritte und das fünfte. Und wir hätten hier einen tobenden Saal. Ich habe nur das erste genommen. Und schon merken wir, wie das knistert. Nicht wahr? Wir sind so weit weg von Gottes Plänen. Und Erneuerung des Denkens heißt, ich lasse das Wort stehen. Das ist zum ersten Mal, wenn ich mein Denken erneuere, mein Verstand der Bibel unterordne, zum ersten Mal wird die Herrschaft Christi praktisch. Da wird zum ersten Mal die Herrschaft praktisch. Na klar, wir haben Jesus unser Leben gegeben, er ist in unserem Herzen, er ist der Herr. Wunderbar. Aber jetzt kommt der Prozess der Veränderung. Und dieser Prozess beginnt, indem wir unser Denken verändern. Und das Wort Gottes sagt ja etwas Schockierendes. Wenn wir unser Denken oder nur wenn wir unser Denken erneuern, sind wir überhaupt imstande, den Willen Gottes zu erkennen. Das heißt, wenn wir uns weigern, schon beim ersten Schritt, den Gott uns vorlegt, die Kurve zu machen, Reiß auszunehmen und uns eigene Ideen über Gottes Wort zu stellen, dann bleibt eine Verblendung über uns und wir sehen gar nicht, wie es weitergeht. Wir können nicht den Willen Gottes erkennen. Sagst du, wieso? Ich kann lesen. Ja, du kannst lesen. Theologieprofessoren können auch lesen. Und sie kennen Jesus trotzdem nicht. Viele von ihnen. Ich habe sie erlebt. Leute, die so intelligente Dinge sagen können und so arm sind in ihrem Herzen und Gott nicht wirklich kennen. Ich habe sie erlebt. Ich habe jahrelang da gesessen. So, lesen zu können bedeutet gar nichts. Wir brauchen Offenbarung. Und wenn wir unser Denken nicht erneuern, wenn wir uns schon weigern bei den ersten Schritten, dann kriegen wir keine Offenbarung über den Willen Gottes. Für Wahrheit, für jede Wahrheit muss ein Preis bezahlt werden, damit es deine Wahrheit ist. Das ist, was du auch nicht oft hörst in unserer Zeit. Für Wahrheit muss ein Preis bezahlt werden. Nicht, damit es Wahrheit wird, das ist sowieso Wahrheit. Damit es deine Wahrheit wird, die wirksam ist und die Segen freisetzt in deinem Leben. Und wo das Wort geehrt wird, wo wir durch alle Dinge durchgehen, wo Gott etwas über das Leben zu sagen hat, unter der Herrschaft Christi, wo wir die Gedanken Gottes übernehmen und unsere Gedanken beiseite tun, da kommt der Heilige Geist und er hilft uns und er nimmt den Schleier weg und er ermutigt uns und er macht uns sehfähig. Paulus betet, dass ein Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und nur durch den, wenn man den Dienst dieses Geistes empfängt, das ist der Heilige Geist, das ist nicht irgendein anderer Geist. Wir haben es nur mit einem Geist zu tun. Und das ist der Heilige Geist. Und der ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Er ist der Geist der Furcht des Herrn, der Geist des Rates und der Geist der Liebe. Und er ist so vieles Verschiedenes. Aber es ist alles der Heilige Geist. Und der Geist der Weisheit und Offenbarung öffnet uns die Augen des Herzens. Und dann können wir anfangen, Gott zu erkennen. Und dann können wir anfangen zu erkennen, worum es wirklich geht, wozu wir berufen sind. Was es eigentlich bedeutet, was auf uns wartet. Was ist der Himmel, was ist die Ewigkeit? Was bedeutet das, für immer mit Gott zu sein? Und was ist das im Vergleich zu den wenigen Jahren, die wir hier haben? Wenn der Heilige Geist uns die Augen auftut, wird unser ganzes Wertesystem sich vollkommen verändern. Dann jammerst du nicht mehr und sagst, ja, wenn ich mich taufen lasse, dann verliere ich meinen Kindergartenplatz. Wenn du dich taufen lässt, gewinnst du die Ehre Gottes. Aber wenn dir die Ehre Gottes nichts wert ist, dann siehst du nur, was du verlierst. Und das ist das Problem. Wir treffen falsche Entscheidungen. Wir haben vollkommen verkehrte Wertmaßstäbe, weil wir nicht die Dinge im Lichte Gottes sehen. Wenn etwas uns fehlt heutzutage als pfingstlich-charismatisches Volk, dann ist das Offenbarung über die himmlischen Realitäten. Offenbarung, wie Gott das Leben sieht. Offenbarung darüber, wozu wir eigentlich gerufen sind. Worum geht es denn überhaupt? Es geht nicht darum, möglichst unbehelligt hier die nächsten Jahrzehnte in unserem netten Dorf irgendwie zu überleben. Es geht nicht um das. Es geht darum, das Herz Gottes zu finden. Darum geht es. Es geht darum, den wichtigsten Termin glorreich zu bestehen, den du je haben wirst in deinem Leben. Und das ist, wenn hier alles fertig ist und du deinen letzten Schnaufer getan hast und du vor dem Herrn stehst, der mit dem Feueraugen, nicht das nette, liebe Jesuleinchen, sondern dem mit dem Feuer in den Augen. Und du stehst vor ihm und du gibst Rechenschaft über dein Leben. Und dann sagt er, gut gemacht, du treuer Knecht. Geh ein in deines Herrn Freude. Und ich übe mich darin, mein Leben zu fokussieren. Und ich möchte am Schluss diesen Satz hören. Und dieser Satz ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, viel Schmähungen, viel Lüge, viel Intrige, viel Böses, viel Gemeines und Gehässiges mir anzuhören oder sagen zu lassen von anderen Leuten. Dieser eine Satz aus dem, der mich erlöst hat, ist mir das Wichtigste. Den will ich hören. Und alles andere habe ich dem untergeordnet. Alles andere. Weil ich dieses eine Wort hören möchte. Dafür lebe ich. Das ist mein Ziel. Und ich habe lang genug mein Leben verplempert und dies und das und jenes gesucht. Jetzt will ich mich lernen und darin üben, fokussiert zu sein. Und ich versuche hinzuleben auf diesen einen Termin. Und den will ich glorreich absolvieren. Verstehst du? Und du sagst, ja, wenn wir nur im Himmel wertsorientiert sind, dann sind wir für das praktische Leben nicht mehr tauglich. Ganz im Gegenteil. Wir werden erst tauglich für die Erde, wenn wir himmelwärtsorientiert sind. Aber das wird heute fast nirgendwo gelehrt. Gehen wir mal zu Hebräer Kapitel 10. Und mein Punkt ist, denkst du, ich komme vom Thema ab? Nein, ich bin mitten im Thema. Mein Punkt ist, Offenbarung macht uns fest. Offenbarung richtet unsere Augen auf den Herrn. Offenbarung gibt uns Zielstrebigkeit. Offenbarung lässt uns fokussiert leben. Wir wollen Gott verherrlichen und sonst gar nichts. Und das nennt man Liebe zum Herrn. Das ist Gottes Liebe. Gott zu lieben heißt, ihn zu ehren. Hebräer 10, Vers 34. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, also Gläubige sind gefangen genommen worden wegen ihres Glaubens, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Hast du schon mal Leute gesehen, die den Raub ihrer Güter, also meinetwegen ihr Haus ist abgebrannt oder sie haben alles verloren, den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen haben? Nee, solche Leute trifft man nicht oft. Aber hier waren Gläubige, die haben gelitten, die wurden verfolgt. Ihnen wurde das Haus beschlagnahmt, ihnen wurde alles genommen, vielleicht Konto eingefroren oder was weiß ich, alles wurde ihnen genommen. Und statt zu sagen, oh, wie furchtbar, was machen wir denn jetzt, wie werden wir überleben, oh, wie schrecklich. Stattdessen stellen die sich auf die Straße, die Hütte qualmt noch. Stellen sich auf die Straße mit allen Kindern und sagen, komm Kinder, wir preisen jetzt unseren Vater im Himmel. Ich sage dir, an dem Tag war in dem Dorf eine Erweckung. Und Menschen haben kapiert, es muss einen Gott geben. Weil für so eine Reaktion auf ein abgefackeltes Haus gibt es nur zwei Erklärungen. Entweder diesen Trost im Himmel gibt es wirklich. Oder die sind alle wahnsinnig und gehören eingesperrt. Wieder das Gleiche. Christen polarisieren. Das haben sie von Christus gelernt. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Licht oder Finsternis. Wir lieben so die vielen Nuancen und Zwischentöne. Aber die, die mit Gott in Berührung sind, die sagen, da lang oder da lang, wähle. Und so, ja, ich würde noch einen dritten Weg mir ausdenken, vergiss es. Wahrheit oder Lüge, Demut oder Stolz. Es gibt keine drei Wege, es gibt zwei Wege. Nur zwei Wege. Und warum konnten diese Leute so verrückt reagieren? Sie haben alles verloren. Das Wort Gottes, der Heilige Geist, gibt uns Erklärung. Da sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Da ihr wisst, nicht vermutet, nicht für möglich haltet, die wissen, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Die haben gesagt, und hier unser kleines Häuschen ist abgebrannt, da oben haben wir einen Palast. Und in Kürze werden wir da sein. Und niemand von uns wird dieser Hütte eine Träne nachweisen. Ist ja jämmerlich verglichen mit dem, was wir da haben. Jesus ist seit 2000 Jahren da oben und baut an unserem Haus. Meinst du, der baut eine Schreberlaube? Und ihm ist gerade das Material ausgegangen, deswegen dauert es so lange. Da oben, da laufen wir auf Gold. Keine Sorge, kein Schmerz, keine Angst mehr, keine Bedrückung, keine bedrohlichen, unbezahlbaren Rechnungen, kein Leid mehr, kein böses Wort, keine Unreinheit, kein Schmutz, kein nichts mehr. Nur noch Frieden und Freude und das Leben genießen ohne irgendetwas, was uns beschweren könnte. Das klingt so schön, um wahr zu sein. Das ist, was die Bibel sagt. Kein Leid. Kein Schmerz, kein Geschrei, jede Träne weggewischt, jeder Schmerz gestillt. Der Himmel ist real. Und was die Menschen brauchen, ist Menschen, die schon einmal den Himmel geschmeckt haben, die schon etwas davon empfangen haben, wo Leute sagen, ja, woher weißt du, dass der Himmel real ist? Hä? Kannst du mir das etwas sagen? Und du sagst, gerade heute Morgen habe ich wieder diese herrliche, erfrischende, reine, belebende Himmelsluft eingeatmet. So, ich weiß, was ich eingeatmet habe. Ich weiß es. Das ist kein Argument und trotzdem ist es kräftig. Was diese Welt braucht, ist Menschen, deren Herz im Himmel wohnt, die sich keine Sorgen machen über Klimakrise oder steigende Benzinpreise oder kommende Rezession oder irgendwie sowas. Kommt sie nun oder kommt sie erst nächstes Jahr oder haben wir noch einen Aufschub oder irgendwie sowas. Jesus kommt wieder, das ist das Entscheidende. Und das muss eine Realität werden. Und wenn du das liest in der ersten Gemeinde, das war der Motor der Gemeinde. Den Herrn zu erwarten und sein Kommen zu beschleunigen. Wie viele Gemeinden kennst du, auf die dieser kleine Vers zutrifft? Ja, da seid ihr sprachlos. Genauso geht's mir auch. All die Dinge, die wirklich zählen, zählen bei uns nicht. Und wir haben andere Dinge, die nicht zählen. Anzahl von Mitgliedern, Höhe des Kirchturms, Tonstärke unserer Glocken, Budgets, Mailinglists. Das ist alles nichts im Reich Gottes. Das bedeutet überhaupt nichts. Jemand kann Gott überhaupt nicht kennen und hat eine riesen Mailinglist. Die Mormonen wachsen. Und? Das bedeutet nichts. Aber wenn da Menschen Gott kennenlernen und verwandelt werden, weil sie ihn sehen, auf der Grundlage des Wortes, ihr Denken ändern, ihre Werte ändern, Glauben bekommen und sich ziehen lassen und suchen und finden. Das ist der Schlüssel. 2. Korinther 3, 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht, die Decke ist weg, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so auf diese Art und Weise verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Geist geschieht. Das ist kein Dogma, das ist kein Gebot, das ist keine Lehre. Das beschreibt einfach nur, was die Ersten hatten und was wir heute offensichtlich zu weiten Teilen verloren hatten. Aber der sagt, wir alle, nicht ich, der große Apostel und noch meine engsten Mitarbeiter, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt. Erst das Wort, dann kommt der Geist und dann fangen wir an zu sehen. Und wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Er ist ein bisschen sehr verschwommen, aber das bisschen gibt schon Kraft. Und dann gehen wir weiter und wir sehen mehr. Und es gibt mehr Kraft und es gibt mehr Ermutigung, es gibt mehr Trost, es gibt mehr Bereitschaft, um seines Namens willen Schmach zu tragen. Weil er uns immer kostbarer wird, weil er uns immer wichtiger wird, weil wir immer mehr fokussiert sind. Es geht nur noch um Jesus. Ihn zu lieben, ihn zu erfreuen, bei ihm zu sein. Darum geht es. Die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Jesus sagt, Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Nicht weit weg, bei mir. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ist das jemals für dich wichtig gewesen, dass Jesus eine Herrlichkeit hat und dass er will, dass du diese Herrlichkeit siehst? Das ist, warum viele in einem solchen langweiligen Christsein stecken. Weil das, was Gott wichtig ist, ist ihnen nicht wichtig. Aber wenn wir so denken, erneuern. Nehmen wir an, wir haben null Ahnung, was Herrlichkeit ist. Aber wenigstens lesen wir aus Vers 24, Jesus hat eine Herrlichkeit und er will, dass ich sie sehe. Er will das. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber weil er mein Herr ist, weil ich sage, nicht mein Wille, sondern dein Wille. So, wenn du willst, dass ich die Herrlichkeit sehe, dann will ich auch, dass ich die Herrlichkeit sehe. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Aber ich weiß eins, ich will wollen, was er will. Ich will es vielleicht noch nicht, aber wenigstens kann ich mich entscheiden. Ich will wollen, was er will. Hilf mir, fokussiert zu sein. Zeige mir deine Herrlichkeit. Das ist, was Mose gebetet hat. Und was hat er gesehen? Die Herrlichkeit. Wir beten es nicht. Und was sehen wir? Nichts. Siehst du, wie das Wort wahr ist? Siehst du, wie das Wort sich bestätigt? Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Weil wenn wir die Herrlichkeit sehen, das ist seine Schönheit, seine Reinheit, seine Heiligkeit, seine Majestät, seine Souveränität, seine Kühnheit, seine Unwilligkeit, sich der theologischen Welt zu unterwerfen, das ist Christus. Halleluja. Und dafür ehre ich ihn, dass er kein Weichei ist und einknickt irgendwelchen theologischen Trends folgt, sondern er ist Gott. Er ist der Herr. Und seine Herrlichkeit wird einmal der ganzen Menschheit offenbaren. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit, heißt es. Und dann werden alle ihn sehen. Aber wir, die wir Kinder Gottes sind, dürfen ihn jetzt schon ein Stückchen sehen. Und dieses Stückchen wird uns so motivieren, dass wir fokussierter werden. Und wir wollen noch mehr. Und wir wollen noch mehr. Wir strecken uns aus. Und der Ort, wo diese beiden Dinge am intensivsten zusammenkommen und zusammenwirken, also Wort und der Geist, ist deine Zeit vor dem Angesicht Gottes, deine morgendliche Zeit, wo du Gott suchst. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das zu erklären aus der Bibel, aber Gott erwartet von dir, dass du dir Zeit nimmst und Termine streichst und jeden Tag eine Zeit hast, wo du ihn suchst. Das erwartet Gott von dir. Und wenn du das nicht bereit bist zu investieren, dann beklag dich nicht über dein langweiliges Christsein. Dann wird da Langeweile sein, wird da Stumpfheit sein und Unglaube sein und abgelenkt sein. Und sehr bald wirst du dich finden, wie du deine Lust in der Welt befriedigst. Sehr bald. Und was tun wir in der Gegenwart Gottes? Und viele haben kein Gebetsleben, weil sie nicht wissen, was sie da tun sollen. Und das will ich noch jetzt schnell zum Schluss in der letzten Stunde erklären. Nein, das war ein Spaß. Du bist überhaupt kein Pastor, weißt du das? Wenn ich das in einer Gemeinde gesagt hätte, der hätte das für ernst genommen und Hilfe, was sollen jetzt die Leute denken? Dann würde er völlig nervös sein. Du bist überhaupt nicht nervös, du bist total entspannt. Du bist kein Pastor, das kann ich dir sagen. Ganz genau, aber es ist in der Gemeinde auch so und trotzdem funktioniert es nicht. Trotzdem, sobald die Ersten anfangen mit den Hufen zu scharren nach der halben Stunde, die gepredigt wird, kriegt die Leitung Druck. Wir müssen jetzt schnell zum Ende kommen. So ist das in vielen Gemeinden. Wenn das in deiner nicht so ist, dann preise Gott und kämpfe, dass es so bleibt. Das neue Herz kommt zustande. Jeremia 31, 33. Wir hatten Hesekiel 36, 26 folgende. Wir hatten Jeremia 32, 40. Und der dritte Vers, der noch deutlicher erklärt, wie diese Verwandlung des Herzens, das dann Gott erkennen kann und sich an Gott freuen kann, wie das zustande kommt, ist Jeremia 31, 33. Ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Gott schreibt sein Wort auf mein Herz. Und wie tut er das? Indem ich in die Gegenwart Gottes komme mit dem Wort. Ich komme mit dem Wort in die Gegenwart Gottes. Ich bringe das Wort zurück. Ich erkläre Gott, was in seinem Wort steht. Du sagst, hä? Das weiß er doch. Das hat er doch geschrieben. Warum soll ich ihm erzählen, was ich da gefunden habe? Gebet ist nie dazu da, Gott mit Neuigkeiten zu versorgen und ihm irgendwelche Informationen rüberzureichen, die ihm entgangen sind, sondern Gebet ist unser Herz bringen. Und indem wir, bleiben wir mal bei dem Thema Gott der Vater, die Liebe Gottes, bleiben wir bei diesem Thema. Wir bringen Worte und wir sagen, Vater, Jesus sagt, du bist so wie der Vater in Lukas 15. Jedes dreckige, stinkende, von den Schweinen kommende, reuige Kind Gottes nimmst du mit offenen Armen auf. Ich bin so eins, hier bin ich. Ich glaube nicht mit der Lüge, dass ich mich erstmal heiligen muss, bevor ich mich dir nähern muss. Sondern ich komme, so wie ich bin. Und du nimmst mich an. Und du sagst Ja zu mir. Und du ekelst dich nicht von mir. Und du begehrst mich. Und du nimmst mich in die Arme. Vater Jesus sagt, so bist du. Und du sollst aus meinem Mund hören, dass ich dir glaube, dass du so bist. Und früher oder später wird mein Herz fühlen, dass du so bist. Hier ist der wichtige Punkt. Ergreife die Wahrheit. Viele ergreifen nicht die Wahrheit und warten auf Gefühle. Und sie warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Erst ergreifen wir die Wahrheit. Mit Haut und Haar. Und wir beten die Wahrheit. Wir erklären die Wahrheit. Wir halten die Wahrheit hoch. Wir sagen, das ist die Wahrheit. Und alles, was in mir dem entgegensteht, ist mein Feind. Jedes Gefühl, jeder Gedanke, der dieser Wahrheit entgegensteht, ist mein Feind. Das ist die Wahrheit. Und früher oder später, egal, wenn mein Herz aus Beton wäre, hier ist es, und tu du dein Werk und mach du da weiter, wo du gestern aufgehört hast. Und du hast versprochen, mir ein weiches Herz zu geben. Du hast versprochen, mir ein Herz zu geben, was empfänglich sein wird. Du hast versprochen, mir ein Herz zu geben, was dich erkennen kann, was ich an dir freuen kann. Und ich danke dir, ich werde dich mit absoluter Gewissheit, früher oder später, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr oder in 10 Jahren, ist mir vollkommen egal. Weil dieses Gottsuchen ist nicht eine Sache, was du jetzt mal tun sollst die nächsten 4 Wochen. Sondern wenn du die Bibel richtig liest, ist es das, was du tun wirst, bis an das Ende deines Lebens. Fragt nach dem Herrn alle Zeit. Alle Zeit. Nimm David. Jeden Tag soll dein Lob in meinem Mund sein. Jeden Tag. Entwickle auf der Grundlage des Wortes einen Lebensstil, Gott zu suchen, und komm mit dem Wort Gottes und sag, Vater, hier ist es. Du hast versprochen, mein Herz zu verändern. Du hast versprochen, deine Furcht in mein Herz zu geben, mein Herz zu prägen mit deinem Wort, mein Herz in Übereinstimmung zu bringen mit deinem Wort. In mir wird Liebe kommen für das, was du liebst. In mir wird Hass kommen auf das, was du hast. Es wird passieren, weil du an mir arbeitest. Erkläre ihm, was du gefunden hast in der Bibel und überzeuge ihn davon, dass du es glaubst. Was in Wirklichkeit passiert, du überzeugst dein eigenes Herz. Das ist, was passiert, wenn du das Wort betest. Du überzeugst dein Herz. 1. Johannes 3 heißt es, wenn unser Herz uns verdammt, dann können wir wissen, Gott ist größer als unser Herz. Wir können unser Herz vor ihm damit stillen. Das ist der Schlüsselvers. Und das bezieht sich nicht nur auf Verdammnis, das bezieht sich auf alles, was die Begegnung mit Gott umfasst. Wir bringen unser Herz in Ruhe. Nicht Gott tut es, wir tun es. Und wenn wir es nicht tun, weil wir nicht gelehrt sind, weil wir faul sind, weil wir denken, nein, bei mir kommt das anders. Eines Tages wirst du sehen, kommt in die Gemeinde der Gastsprecher und der legt seine mächtigen Hände auf mich und rubbelt mich so richtig durch. Und dann auf einmal wirst du sehen, was für ein brennender, glühender Nachfolger des Herrn ich bin. Ich muss dich enttäuschen. Vielleicht kommt dieser mächtige Gottesmann. Vielleicht legt er sogar seine Hände auf dich. Aber von Hand auflegen wirst du nicht glühend und brennend. Du wirst glühend und brennend, wenn du dein kleines Flämmchen, was da schon droht auszugehen, dem Herrn bringst und sagst, du hast gesagt, den glimmenden Docht wirst du nicht auslöschen. So, hier bin ich. Nähre meine Flamme, blas da rein, mach daraus ein brennendes Feuer. Und Gott wird dich lehren, deine Flamme zu hüten. Gott wird dich lehren, dein Feuer zu nähren. Wenn dein Feuer ausgeht, dann nur, weil einer faul war. Und du hast ihn heute Morgen im Spiegel getroffen. Nur der ist verantwortlich. Ich bin für mein Herz und für mein Feuer verantwortlich. Und du bist für deins. Wenn wir jetzt Zeit hätten, haben wir aber nicht mehr, dann würde ich euch zeigen aus der Bergpredigt, wie es neben Gebet zwei andere Dinge gibt, die zum normalen Christsein, wie Jesus es versteht. Und bitte, er hat es erfunden. Ja? Niemand kann das präziser beschreiben als er. Ist das richtig? Nicht dein Pfarrer, nicht dein Bischof, nicht Apostel sowieso, nicht Prophet XY. Jesus selber hat das Recht zu definieren, was neutestamentliches Christsein ist. Und in Matthäus 5-7, wo die Bergpredigt ist, drei Dinge, die zum normalen Christsein gehören. Das erste ist beten. Wenn du betest, geh ins Verborgene und der Vater schaut in das Verborgene und wird dich belohnen. Wenn du gibst, und das ist der ganze Lebensstil von Geben, nicht nur Finanzen, auch Liebe, Aufmerksamkeit, Lob, Ermutigung, praktische Hilfe, Dienerschaft, das ist dieses praktische Leben, wo wir anderen dienen. Und das Dritte, und das ist der größte Schocker, wenn du fastest. Und damit ihr mich da nicht falsch versteht, dieses Wenn im Griechischen ist nicht unser Wort falls, sondern immer wenn, temporal, nicht konditional, immer wenn. Für Jesus gehört Beten, Geben und Dienen und Fasten zu einem Paket. Und wenn du sagst, du willst Gott dienen und willst davon möglichst zwei, wenn nicht sogar zweieinhalb Sachen lassen, dann kann ich dir nur sagen, lass es gleich ganz. Du wirst niemals Ergebnisse haben, die nur annähernd nach Neuem Testament riechen. Niemals. Wenn die Südamerikaner hier rüberkommen, wenn die Asiaten hier kommen, wenn die Afrikaner kommen, weißt du, was sie alle übereinstimmend sagen? Hier haust der Unglaube. Das ist, was sie alle sagen. Und die können sich nicht miteinander abgesprochen haben. Weil ich habe das von Männern Gottes gehört in den 70er Jahren, in den 80er Jahren und in den 90er Jahren und Leute, die sich gar nicht kennen untereinander. Und alle kommen hierher und sagen, hoi, was habt ihr denn hier? Das ist alles andere als der Heilige Geist, alles andere als ein offener Himmel. Und dann stellen sie ein paar Fragen, wie wir so leben, wie wir unser Christsein verstehen. Und dann kommen sie sehr schnell auf den Punkt Fasten. Und dann schlagen sie die Hände beim Kopf zusammen, über wie wir uns da unser eigenes Evangelium gemacht haben. Und dann sagen sie, ja, jetzt verstehen wir. Jetzt ist uns alles klar, warum ihr hier diese Bollwerke von Unglauben habt, diese religiösen Festungen, die euch verhindern oder die euch behindern, den Herrn zu sehen. 2. Korinther 10, 4-5. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes zu zerstören Befestigungen. Und wir zerstören Vernünfteleien. Und wir nehmen Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und reißen Höhen nieder, die sich erheben gegen was? Die Erkenntnis Gottes. Es gibt Höhen in unserem Land. Und es wird hohe Zeit, dass ein paar Leute aufstehen und sagen, fertig, genug Behinderung. Einmal habe ich auf einem Auto einen Aufkleber gesehen, fand ich sehr inspirierend. Weg mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer. Das ist es, was wir brauchen. Genau das, verstehst du? Aber geistlich. Die schönen Alpen wollen wir stehen lassen. Die behindern uns auch gar nicht. Aber da sind Höhen. Und die behindern uns, dass wir überhaupt Gott erkennen können in seiner Schönheit, in seiner überwältigenden Größe und Liebe und Herrlichkeit. Und diese Dinge müssen wir runterreißen. Und wenn wir sie runterreißen, schaffen wir Bahn für uns und für viele um uns herum, dass sie auf einmal aufschauen und sagen, boah, der Herr. Das ist der Herr, der ist so wunderbar, so herrlich, so schön, so klar, so inspirierend, so motivierend. Wir wollen mehr davon haben. Das ist, was wir brauchen. Und ohne Bergpredigt, ohne Gebet, Geben und Fasten werden wir diese Berge vielleicht mit einem Bändchen versehen, vielleicht Etiketten draufkleben, vielleicht bestaunen und sagen, boah, sind die groß, sind die mächtig, aber wir werden sie niemals wegkriegen. Ich habe das Vorrecht, immer wieder in einem Land zu dienen, in Kirgisistan, wo das Evangelium bei den Einheimischen erst 15 Jahre alt ist. Was ist das für ein Vergnügen? Diesen ganzen Rattenschwanz von menschlichen Ideen, das haben die alle gar nicht. Da sagst du so, du hast dich bekehrt, okay, jetzt ist die Taufe dran. Keiner sagt ja aber. Und wenn da sich einer tauft, der riskiert, aus dem Dorf ausgestoßen zu werden. Und Schlimmeres kann passieren. Ich kenne einen Bruder, einen tschetschenischen Bruder. Er war 15 Jahre drogenabhängig. Schwerst kriminell. Hat niemand gestört in der Verwandtschaft. Sein Onkel ist führender Mullah, islamischer Geistlicher in Tschetschenien. Jetzt hat der Junge sich bekehrt, sieht total sauber aus. Freut sich am Herrn, seine Familie, seine Frau bekehrt, Sohn. Und Gott macht ein tiefes Werk der Heilung. Und ich habe ihn gesehen im November. Ich sage, Ahmed, wie geht's dir? Und er strahlt und er freut sich. Ich sage, erzähl was, was passiert? Und er sagt, sein Onkel ist zu dem ältesten Bruder in der Familie gekommen, hat den Koran aufgeschlagen, hat die Stelle gezeigt, dass man die töten soll, die vom muslimischen Glauben abfallen. Hat gesagt, leg deine Hand auf diese Stelle und schwöre mir, dass du deinen Bruder töten wirst. Aber der Bruder hat gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und der Onkel hat gesagt, okay, ich habe dir den Vorrang gegeben nach der Ordnung der Familie, bist du der Erste, der die Aufgabe und das Privileg hat, du wolltest nicht, jetzt nehme ich die Sache in meine Hand. Ich sage, Ahmed, und wie geht's dir dabei? Mein Leben ist in der Hand des Herrn und er strahlt. Er hat nicht die Sorge, vielleicht verliert er morgen seinen Arbeitsplatz bei der Kirche, sondern sein Leben ist bedroht. Da ist ein wütender Onkel, der drauf und dran ist, ihn umzubringen. Und er strahlt und sagt, mein Leben ist in Gottes Hand. Warum haben wir das hier nicht? Weil bevor wir die Bibel aufschlagen, rattert unser Computer. Ja, aber das kann nicht so sein und das könnte Schwierigkeiten geben und das könnte schwer werden und das wollen wir nicht und das kann sicher heute nicht mehr so gelten. Und. Und wir schlagen das Wort tot. Und dann bleibt nur noch Gerippe über. Nur noch irgendwelche Hülsen. Und davon kann keiner leben. Es wird Zeit, dass das wahre Evangelium wiederhergestellt wird. Ein Evangelium von Blut und von Tränen und von Herrlichkeit. Das muss wiederhergestellt werden. Wo unser Herz im Himmel ist und wo wir wissen, was wirklich zählt. Nicht, was Menschen sagen, nicht, was Menschen uns antun können, sondern was Gott sagt. Und wenn wir Gott suchen, werden wir aus all diesen religiösen Klischees, die alle nur ein Ziel haben, uns eine Abkürzung zu geben. Das ist doch, was die Religion macht. Ach nein, du brauchst nicht fasten, du brauchst nicht beten, du brauchst nicht bluten, du brauchst nicht zu leiden. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das ist, was Paulus sagt. Wissen wir heute mehr als er? Haben wir heute mehr theologische Einsichten in das Evangelium als er? Wir müssen umkehren, sagen Gott, vergib uns. Hilf uns, dass wir nie wieder Hand anlegen an dein Buch. Dass wir nie wieder dran rumschnippeln und Dinge rausreißen und sagen, das passt nicht und das geht nicht und das nicht. Wenn wir nicht in Ehrfurcht vor Gott kommen und sagen, du bist Gott, wir sind nicht Gott, vergib uns unsere Anmaßung. Er wird sich niemals zeigen. Gott offenbart sich denen, die mit einer demütigen Haltung kommen. Denen offenbart sich Gott. Die anderen, die 1000 Erklärungen haben, warum das so nicht sein kann, sagt Gott, okay, mach, was du möchtest. Aber ich baue meine Gemeinde. Ich werde eine Braut haben. Und die brennt für den König. Und die zählt nicht, ja, das könnte aber schwierig werden. Und das könnte vielleicht bedeuten, wir werden als Sekte abgestempelt. Alle wahren Christen zu aller Zeit, die gebrannt haben für Gott, wurden als Sekte abgestempelt. Wenn ich heute Pastoren treffe, deren große Sorge manchmal ist, sie könnten als Sekte abgestempelt werden. Ich sage, warum machst du kannst das beenden, diesen Kampf in deiner Seele. Mach aus der Sorge eine Gewissheit. Und dann ist der Kampf vorbei. Wir werden Jesus nachfolgen, wir werden brennen, wir werden die Werte dieser Kultur hinter uns lassen, wir übernehmen die Werte des Himmels und Gott wird mit uns sein und viele Menschen werden mit uns sein und die Frommen werden gegen uns sein. So war es immer, so wird es jetzt auch sein, der Herr mit uns. Und das ist es. Halleluja. Es ist doch so einfach. Aber der religiöse Mensch möchte das Einfache kompliziert machen, um den Preis zu umgehen. Aber der größte Preis geht uns verloren. Wir sehen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes kommt, wenn wir mit aufgedecktem Angesicht, was auch spricht von Aufrichtigkeit, Echtheit. Wir verstecken uns nicht hinter einer religiösen Maske, sondern wir sind ehrlich. Nun bin ich nicht sehr weit gekommen in meiner Lehre, aber ich habe in einigen Sätzen versteckt die wichtigsten Dinge eingebaut. Das weiß ich. Ich weiß, was ich gesagt habe. Hört die CD noch dreimal durch und jetzt beten wir. Es ist spät, aber nicht zu spät. Und wenn du sagst, ich will aus diesen Spielereien raus, ich will echt machen, ich will Gott finden, ich will ein Leben führen, was ihm gefällt. Ich will aufhören, mir was vorzumachen, ich will aufhören, mich zu verstecken hinter irgendwelchen, ja, aber was ist, wenn? Ich will Gott ehren, indem ich ihn beim Wort nehme. Und ich will einer sein, der sein Angesicht sucht. Dann lade ich dich ein als ein Zeichen, dass das wirklich dein Willen ist, dein Verlangen ist, deine Entscheidung ist. Da, wo du jetzt bist, steh doch einfach auf und sag's mit deinen eigenen Worten, in deinem Herzen leise oder halblaut oder ist mir egal, aber sag, Vater, ich will deinen Sohn ehren. Ich will die Herrlichkeit sehen. Ich will ihm dienen mit allem, was ich habe. Ich will nicht von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit ferngesteuert und gebremst werden. Ich will nicht an dem Wichtigsten vorbeigehen. Ich will dich kennenlernen. Ich will ein Herz haben, was brennt. Ich will dich lieben von ganzem Herzen. Ich will einer werden, auf den du stolz sein kannst. Ich will einer werden, über den du dich freuen kannst. Ich will einer werden, über den das Angesicht Gottes leuchtet. Ich will bekannt sein im Himmel und im Reich der Finsternis. Ich will bekannt sein als jemand, den man nicht kaufen kann, den man nicht verbiegen kann, den man nicht erpressen kann. Gib mir ein ungeteiltes Herz. Gib mir ein Herz, das entschieden ist, dich zu suchen und das bereit ist, auch durch die kleinen Leiden des Gebetskampfes, wo das Fleisch aufbäumt und widerstrebt, hindurchzugehen und einer zu werden, der in Beständigkeit jeden Tag dich sucht und dich ehrt und darin fleißig und treu ist. Hilf mir, Vater, ein Leben zu führen, das deiner würdig ist, das echt ist. Neutestamentliches Christsein ist, wie es im Buch geschrieben ist. Hilf mir, aus allen Spielereien rauszukommen. Mach mich echt, mach mich gerade, mach mich wahrhaftig, mach mich brennend. Und ich werde dein Wort ehren und nicht eintauschen mit menschlichen Überlieferungen. Und der Heilige Geist wird kommen, weil ich sein Wort ehre. Und er wird mich verändern und den Schleier wegnehmen. Und wie es heißt, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Werde ich dich sehen und mich an dir freuen und reichlich Trost und Ermutigung und Hilfe in dir finden. Hilf mir, dich als Gott zu ehren. Mein Gott, der einzig wahre Gott, der bleiben wird, wenn alle Götter vergangen sind, alle menschengemachten Götter von Religion, alles wird zusammenfallen. Aber er wird bleiben, für immer und ewig. Und dem gehört mein Herz, dem gehört meine Liebe, Jesus. Ich will dich lieben. Ich will ein Herz haben, das brennt für dich. Das aus Einsicht, aus Willigkeit, aus Liebe dir gehorcht. Ein Herz, das liebt, was du liebst und was hast, was du hast. Schenk mir ein solches Herz. Ich gebe dir mein Herz. Bau es um, präge es um, mach es offen, mach es bereit, forme es. Komm mit deiner Glut. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen hier, dass er diese Gnade ergreift, ein bisschen Disziplin in sein Leben zu bringen und die Kunst des Wartens auf Gott zu lernen. Auszuharren, dran zu bleiben, auszuschauen, zu warten, dir Raum zu geben und zu glauben, dass du Gott bist, der sein Wort erfüllt in uns. Du gibst uns ein neues Herz. Und dieses Herz wird dich lieben und wird dir gehorchen. Ohne Abstriche. Und danke, dass das dein Wille ist. Und ich sage, Wille Gottes geschehe in meinem Leben. Halleluja. Ich danke dir. Ich danke dir. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Halleluja. Seid gesegnet. Danke, dass ihr so viel Geduld habt mit mir. Vielen Dank.
Ich möchte noch eins sagen, bevor ihr jetzt geht. Wir sollen ja dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden.